Sriha Paribhavo Vipulas Shaloka. Avan Mameti Asad Avagrahati Mulam.
Avan Mameti Asad Avagrahati Mulam.
Yavan Nate Ningrim Abayam Pravinita Loka. Menschen der Welt werden von allen nur denkbaren Sorgen geplagt. Sie sind ständig in Angst. Sie versuchen immerzu, Besitz, Körper und Freunde zu schützen. Sie sind von Klage und ungesetzlichen Wünschen erfüllt. Sie betrachten so viele Dinge als ihr persönliches Eigentum und gründen gierig all ihre Vorhaben auf die vergänglichen Auffassungen von mir und mein. Solange sie nicht bei deinen sicheren Lotusfüßen Schutz suchen, werden sie von solchen Sorgen gequält. Liebe werdende Devotees, wir haben ein sehr interessantes Thema. Ich muss jedoch kurz eine kleine Raumverwandlung machen. Kannst du bitte folgendes machen? Mit dem Tisch da hinstellen und dann darauf, also es betrifft nicht den größeren Raum, sondern hier nur meine Puzzle an der Angelegenheit. Und das da drauf. Yes. Es ist so, ich habe so viele Bücher und ich muss die Energie. Also ich glaube, es geht. Sonst kann man hier ein Kissen dazwischen tun. Hol doch ein Kissen. Genau. So. Ja, geht genau. Danke. First Class, da ist er, du warst ein Architekt im letzten Leben. Sorry. Also, jedenfalls kein guter. Bhagavad Purana, der die Grundlage unseres ersten Vortrags morgens bildet. Prabhupada erläutert gleich mit seinem, bringt mit seinem ersten Satz gleich eine Kernfrage auf. Wie können Menschen, die im materiellen Bewusstsein leben, und nur um die beiden Konzepte ich und mein herum aktiv sind, jemals Gottes Verwirklichung oder Gottes Bewusstsein erlangen? Und diese Frage möchte ich heute Morgen ein bisschen beleuchten. Wie kann man überhaupt Gottes Bewusstsein erlangen? Wie kann man überhaupt aus dem materiellen Bewusstsein herauskommen, indem wir uns ja zunächst einmal aufhalten. Jeder einzelne von uns hat einen Sinnesapparat von wahrnehmenden Sinnen, die ihm Eindrücke aus dieser Welt vermitteln, auf die er reagiert. Und so hat jeder einzelne von uns ein Bewusstsein, was mit materiellen Eindrücken und Reaktionen darauf, entweder dass man angezogen ist oder sich abgestoßen fühlt davon, gefüllt werden. Und das nennt man ja materielles Bewusstsein. Das ist bei allen so. Wie kann man Gottes Bewusstsein oder Krishna Bewusstsein erlangen? In Schriften heißt es, dass es grundsätzlich drei Obrajendra, Hare Krishna. Bist du fertig geworden mit dem Tempelboden? Gut. Das ist übrigens, ich möchte Vrajendra Kumar grüßen. Vajrendra Kumar Prabhu ist unser Tempelpräsident hier im Weimarer Tempel und ein erstklassiger Bauer, der hat einen Tempelboden gebaut in Heidelberg. Ja. Ja. Herzlich willkommen. Ja. So, es gibt grundsätzlich drei Wege, sich Wissen anzueignen, von denen zwei für spirituelles Wissen ungeeignet sind. Der erste Weg, sich Wissen über die spirituelle Dimension oder die spirituelle Wirklichkeit anzueignen, ist Pratyaksha oder direkte Sinnwahrnehmung. Die zweite Art ist Anumana, oder dass man Hypothesen anstellt, Vermutungen. Und die dritte Art Shabda, dass man über diesen spirituellen Bereich hört. Nun, Pratyaksha, direkte Sinneswahrnehmung, wird in unserer Zivilisation sehr oft als die beste Art der Sinnes- oder der Wissenserwerbung angesehen. Was ich sehe, das weiß ich, sagt man. Ne? Allerdings haben, so sagen uns die Vedas, direkte Sinneswahrnehmung schon so seine Tücken, sodass man nicht sagen kann, das, was ich sehe, das weiß ich. Unsere Sinneswahrnehmung, oder nur was ich sehen kann, das existiert, sagen wir mal, das geht ja, das ist die zweite Schlussfolgerung. Unsere Sinneswahrnehmung hat 4 schwerwiegende Fehler. Zunächst einmal, dass unsere Sinne sehr begrenzt sind. Viele, viele Dinge, die existieren und die Gültigkeit haben, existieren jenseits der Reichweite unserer Sinne. Da kann man sehr, sehr dicht gehen, aber auch sehr fern gehen. Wenn man sehr dicht gehen will, kann man sich Gedanken machen, hat irgendjemand mal das Elektron gesehen? Auch mit dem Mikroskop und dem Oszillographen. Ja. Hat man bisher nur die Spur gesehen, die in dem Elektronebel hinterlassen wurde, aber das Elektron selber, das hat man nicht gesehen. Oder wenn man sehr fern gehen will, wir brauchen nur vielleicht 2 Kilometer zu gehen, und da gibt es Sachen, die wir nicht sehen können, die wir nicht hören können, weil sie sich außerhalb der Reichweite unserer Sinne befinden. So, wir können nicht Wissen über die Welt nur durch direkte Sinneswahrnehmung erwerben, sagen die Schriften. Eine andere Sache ist, dass wir uns sehr oft in Illusionen befinden. Ich mache zum Beispiel denken, weil Josefs Kopf auf die Brust gesunken ist, dass er eingeschlafen ist heute Morgen. Aber es mag eine Illusion sein. Er mag meditieren über die absolute Wahrheit und Krishna im Herzen. Eine dritte Sache ist, dass wir sehr oft Fehler begehen. Und die vierte ist, dass wir die Neigung haben, die unauswurzelbare Neigung zu betrügen. Das heißt, trotz unserer Unvollkommenheiten ein sehr wohltätiges Bild über uns abzugeben und zu präsentieren. So, René Descartes zweifelte deswegen, die direkte Sinneswahrnehmung konsequent an. Er zweifelte erstmal alles an. Er sagte, wie soll ich wissen, dass ich nicht getäuscht bin? Im Irrtum lebe. Den ersten Punkt, den er machte, ist, also was ich nicht anzweifeln kann, ist, dass ich zweifle. Ich denke also hier nach, und Zweifel ist eine Funktion meines Denkens. Das ist also der Punkt, der schon mal wahr ist. Cogito ergo sum heißt das in Lateinisch. Ich denke, also bin ich. Und dann machte er einen Quantensprung in der Spekulation, weswegen er noch heute verurteilt wird. Er sagte, der zweite Punkt, der existiert, der ist Gott. Und zwar nahm er an, dass Gott also das Wesen ist, das nicht nicht sein kann. Deswegen muss es ihn geben. Also es ist sehr zweifelhaft, diese Argumentation. Ich weiß nicht, als ich das erste Mal hörte, ich habe es jetzt inzwischen schon 10-mal wieder gehört, es gibt immer noch keinen Sinn. Nun, im Krishna-Bewusstsein behaupten wir, dass es einen Gott gibt, der nicht durch die direkte Sinneswahrnehmung wahrgenommen werden kann, weil die direkte Sinneswahrnehmung fehlerhaft ist. Wir sagen auch, dass Hypothesen, also sagen wir mal Spekulationen, die wir machen anhand der direkten Sinneswahrnehmung, nicht ausreichen, um Gott wahrzunehmen. Ich will euch ein Beispiel geben, was so in den Bereich des unmittelbaren Erlebens kommt. Sagen wir einmal, wir hören jetzt Geräusche aus der Küche. Augenblick ist nichts, aber sagen wir hören was. Und wir bauen darauf denn eine Hypothese auf. Heute Morgen gibt es Pizza. Denn anhand des Klanges, der da kommt, dem Messern schneiden und den Küchen, dem Knirschen der Kochbleche, anhand dieser Sinneswahrnehmung stelle ich die Hypothese auf, es gibt Pizza. So, das ist ungefähr, jetzt mal auf ganz grobe und gar nicht sehr feine Art, ein Beispiel für die indirekten Schlussfolgerungen, die wir auf im Grund von Vermutungen anstellen, die sich an irgendwelchen Wegweisern in unserer Wahrnehmung orientieren. Diese Pradyaksha und Anuman, direkte Wahrnehmung und Hypothesen, sind also reichen nicht aus, um Krishna-Bewusstsein zu erlangen. Shabda, transzendentale Klangschwingung, ist der Weg. Und wie das zu verstehen ist und einsichtbar ist, möchte ich heute Morgen sehr gerne behandeln. Immer die Schriften geben uns ein Bild von der spirituellen Wirklichkeit. Die Schriften haben zwei Ursachen. Einmal sind es, so lernen wir in den Heiligen, in diesen Schriften selber, die direkten Offenbarungen Krishnas. Hier zum Beispiel in der Bhagavad Gita ist es so, dass Krishna selber in unsere dreidimensionale Wirklichkeit hereinkommt. Er erscheint dort und er spricht dann die Texte der Bhagavad Gita, ungefähr ein bisschen über 700 Texte, in denen er sehr klar die Grundlagen des spirituellen Wissens legt. Die zweite Ursache von den Heiligen Schriften sind die Weisen, die eine direkte Verwirklichung von Gott gemacht haben und die somit ihre Verwirklichung wiedergeben. Nun, diese Weisen operieren auch auf einer Wahrnehmung, einer direkten Wahrnehmung, die jedoch außerhalb der Sinneswahrnehmung liegt. Ihre Verwirklichung sind also nicht Verwirklichung mit Hilfe der Sinne, sondern sie sind Verwirklichung in einem Bewusstsein, was durch einen ganz besonderen Prozess qualifiziert geworden ist, die Existenz Gottes überall zu erkennen und nichts von ihm getrennt zu sehen. In der Bhagavad Gita wird diese Sinneswahrnehmung beschrieben, Jnanam Vijnanam Sahitam. Es heißt dort, man bekommt Wissen durch die Heiligen Schriften und dann Vijnanam verwandelt sich dieses Wissen, was zunächst einmal ja nur darin besteht, Informationen aufzusammeln, in eine bestimmte Sicht, ein verwirklichtes Wissen. Oder es heißt im 9. Kapitel Raja Vidya Raja Guyam. Ich möchte euch den Text actually mal heraussuchen. Dort wird nämlich auch gesprochen davon, dass man auch spirituelle Dinge direkt wahrnehmen kann, wenn das Bewusstsein auf bestimmte Art und Weise darauf vorbereitet ist. Raja Vidya Raja Guyam Pavitram Idam Utamam Pratyaksha Vagamang Dharmyam Susukam Kartum Avyayam. Hier heißt es Pratyaksha, direkte Wahrnehmung. Dieses Wissen ist der König der Bildung und das Geheimste aller Geheimnisse. Es ist das reinste Wissen und weil es durch Erkenntnis eine direkte Wahrnehmung vom Selbst vermittelt. Habt ihr gehört? Direkte Wahrnehmung vom Selbst. Deswegen ist es die Vollkommenheit der Religion. Es ist immerwährend und bringt außerdem Spaß. Es wird mit Freude praktiziert. Steht hier. So, mit dieser Art der Wahrnehmung ist also das gemeint, auf das auch wir aus sind, was wir erreichen wollen im spirituellen Leben. Auch wir möchten Krishna direkt wahrnehmen. Auch wir wollen die Seele direkt wahrnehmen. Was ist das für ein spirituelles Leben, wo man nicht direkt diese spirituellen Zusammenhänge wahrnimmt? Und in der Gita ist Krishna völlig offen für diese Wünsche. Er sagt, höre nun, wie du mich frei von allen Zweifeln vollständig erkennen kannst. Es geht darum, spirituelles Wissen zu erfahren und spirituelles Wissen direkt, also ganz direkt wahrzunehmen und es auch zu leben. Wenn jetzt aber Pradyaksha, direkte Sinneswahrnehmung, uns keinen Zugang geben kann zu spirituellem Wissen, was ist denn diese spirituelle Wahrnehmung? Jiva Goswami beschreibt diese spirituelle Wahrnehmung als Vaidusha Pradyaksha, übersetzt ungefähr die direkte Erfahrung von weisen Leuten, also Menschen, die vorbereitet sind. Im Bhagavatam werden diese Leute beschrieben und was die für Vorgänge tun, um dort hinzukommen. Das heißt hier, Kamas Janendriya Pritir Labho Jivita Javata Jivasya Tatvajigyasa Narto Yascheha Karmabi. Es sind Leute, deren Wünsche des Lebens nie auf die Befriedigung der Sinne gerichtet sind. Das heißt, man sollte sich nur nach einem gesunden Leben und nach Selbsterhaltung bemühen, denn das menschliche Leben ist dafür bestimmt, Fragen nach der absoluten Wahrheit zu stellen. Das sollte das Ziel aller Werke sein. Und dann wird beschrieben, wie diese weisen Leute, die also den Paradigmawechsel, von dem wir gestern gesprochen haben, vollzogen haben, nämlich von Sinnbefriedigung auf Selbstverwirklichung sich umgeschaltet haben, wie die absolute Wahrheit wahrnehmen. Was sehen die? Wie sieht deren spirituelles Wissen ganz konkret aus, wird hier gesagt. Vadanti Tattva Vidas, wir haben einen Devotee, der heißt auch Tattva. Der könnte uns das auch sagen, wie die absolute Wahrheit aussieht. Tattvam Yat Gyanam Advayam Brahmeti Paramatmeti Bhagavan Iti Shabdyate. Gelehrte Transzendentalisten, die absolute Wahrheit kennen, bezeichnen diese nicht-dualistische Substanz als Brahman, Paramatma oder Bhagavan. Diese Leute haben diese absolute Wahrheit wahrgenommen. Es heißt hier in der Erläuterung, jetzt wird es ein bisschen schwierig, ihr braucht wahrscheinlich einen Klimmzug, um eure Aufmerksamkeit noch einmal aus dem Bereich der Ablenkung hervorzuheben. Die absolute Wahrheit ist sowohl Subjekt als auch Objekt. Und zwischen beiden besteht kein qualitativer Unterschied. Mit Subjekt heißt es das, was die absolute Wahrheit erkennt, und Objekt, die absolute Wahrheit selber, sind eins. Der Mensch also, der auf der Ebene, der die absolute Wahrheit erkennt, ist auf der Ebene der absoluten Wahrheit angelangt. Objekt, also Subjekt, erkennendes Objekt, und Objekt, das was erkannt wird von ihm, sind das Gleiche. Der gleichen Ebene. In der Bhagavad Gita wird das deutlich erklärt, wie das zu verstehen ist. Es heißt nämlich, dass die Lebewesen, Mamaivangso Jiva Bhute, Jiva Bhuta Sanatana, Teile oder Angsas des Herrn sind. Es wird da sehr es wird da das Wort Sanatana gebraucht. Sie sind ewiglich Teile. Niemals das Ganze. Sie sind immer winzig, während die absolute Wahrheit allumfassend und sehr groß ist. Es gibt eine besondere Gruppe von Philosophen, die sich so im den Modejargon des New Age zugelegt haben. Wir nennen sie die Mayavadis, die, die in Maya sind. Oder die, die Lehre von Maya vertreten. Die sagen, dass das Lebewesen im Grunde genommen eins ist mit Gott. Und wenn es aus der Dualität der Täuschung aufwacht, kann es diese Einheit wahrnehmen. Wie Krishna das Ganze sieht, das Thema sieht, ist schon, wir sind eins mit Gott, aber als seine Teile. Wir sind genau wie das Rad eines Uhrwerkes zum Beispiel. Eins ist mit der Uhr, aber doch seine Individualität hat, so bleibt auch das Lebewesen, ist das Lebewesen niemals Gott, sondern ein Teil Gottes, und das Beste ist, zu kooperieren mit dieser absoluten Wahrheit, das heißt auf dieser Ebene verbunden zu sein mit ihm. So, das bringt uns zu einem interessanten Punkt. Um Krishna zu erkennen oder um die spirituelle Wissen zu erkennen, ist es also nötig, auf eine ganz bestimmte Bewusstseinsebene zu kommen. Im Augenblick, so haben wir das ja heute gelesen, oder sagen wir mal, im materiellen Bewusstsein ist es nicht möglich, den Höchsten zu erkennen. Das heißt, solche Materialisten versuchen immer zu Besitz, Körper und Freunde zu schützen. Sie sind von Klage und ungesetzlichen Wünschen sogar erfüllt. Und sie gründen all ihre Vorhaben auf die vergänglichen Auffassungen von mir und meinen. Die können das also nicht vollziehen, deren Bewusstsein ist nicht dazu geeignet, das zu verstehen. So, wie soll ich mich ausdrücken, das Bewusstsein einzustellen auf diese spirituelle Wahrnehmung, muss man unbedingt von den niedrigen Eigenschaften, die das Bewusstsein bedecken, befreit werden. Es gibt in der materiellen Welt, da müssen wir jetzt ein bisschen ein besonderes Thema uns aneignen, das ist ein bisschen schwierig, dieses Wissen, aber ich bin gleich durch, also keine Angst, dann wird es verdaulich und einfach. In der materiellen Welt gibt es drei Erscheinungsweisen, wie die materielle Welt erscheint. Ihr könnt euch das so ungefähr vorstellen wie ein Wecker. Der Wecker hat verschiedene Funktionen. Lautes, erbarmungsloses Klingeln ist die erste Funktion. Dann dezentes Piepen ist die zweite Funktion. Und die dritte Funktion ist vielleicht Alarmlicht. Gibt es das schon? Es ist der gleiche Wecker, der in drei verschiedenen Spielarten weckt und fungiert, sozusagen. Das ist auch die materielle Welt, hat drei Erscheinungsweisen, wie man sagt. Modes, in denen sie auf das Bewusstsein des Lebewesens einwirkt. Ravinder Swarup Prabhu hatte einmal Sanskrit studiert und die Indologen waren völlig konfus, als es zu diesem Erscheinungsbegriff Guna kam. Sie haben, ihr seht das auch in euren Sanskrit-Büchern manchmal, die drei Strände der materiellen Natur. Strände jetzt nicht Beach, so Fun und so, Beach Fun oder wie man das ausdrückt, sondern Strände oder Strenge, nicht jetzt wie die väterliche Strenge, sondern mehr so die Strenge eines Seiles. Heißen die Strenge? Ja. Das ist aber sehr undeutlich, diese Art von Übersetzung. Was sind die drei Stränge der materiellen Natur? Sind diese drei Erscheinungsweisen, nämlich Tugend, Unwissenheit und Leidenschaft. Fangen wir mal bei Leidenschaft an. Das ist der Zustand der Schöpfung, des Werdens. Gehen wir weiter zu Unwissenheit. Das ist Untätigkeit, so wie beim Schlaf, wo nichts passiert. Und Tugend ist ist der Zustand, wo Wissen auftritt, oder sagen wir mal so, drücken wir es mal als physischen Zustand zunächst einmal aus, wo etwas erhalten wird, wo es einfach ist, für sich ist. Diese drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur haben auch verschiedene Wirkungsweisen auf uns. Wenn wir durch die Erscheinungsweise der Leidenschaft kontrolliert werden, wie zum Beispiel wenn wir schnell noch eine Examensarbeit schreiben, oder wenn wir völlig verliebt sind und nur noch eins wissen, Sex und schöne blaue Augen und so weiter von der betreffenden Person, sind wir in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Unser Blut kocht. Wir wollen etwas besitzen, wir wollen etwas haben. Ja? Unsere Sinne wollen sich um das geliebte Sinnesobjekt wickeln und es ganz in Besitz nehmen. Nicht? Ja. Diese Erscheinungsweise führt zur Unzufriedenheit, heißt es, weil man niemals zufrieden werden kann durch materielles Leben. Oder wenn die Erscheinungsweise der Unwissenheit unser Bewusstsein bedeckt, fühlen wir uns depressiv, untätig, faul und so weiter und so fort und kommen nicht aus den Puschen, um es in Norddeutsch zu sagen. Wenn jedoch die Erscheinungsweise der Tugend wirkt, dann sind wir in unserem Bewusstsein sehr ruhig, glücklich, unsere Intuition funktioniert gut. Es ist ein sehr nices Leben, was wir führen. Hare Krishna! Eine gute Überraschung früher morgen wieder. So, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was die Erscheinungsweisen der Natur sind? Darf ich mal Nils fragen und Björn und Olaf? Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was es ist? Oder ist ein bisschen, sag mal, wie reagiert ihr? Wie kommt das an bei euch? Bisschen vage noch oder? Schon ziemlich klar bei dir. Gut. Bei dir eher noch nicht so. So im Ansatz. Es ist am Kommen. Gut. Lass uns noch ein bisschen Zeit darauf verwenden. Ich habe unsere Gäste gefragt, die sagen wir mal, von denen ich weiß, dass sie das erste Mal in einem Tempel sind. Ein Beispiel, was uns gegeben wird, um die Erscheinungsweisen der Natur besser zu verstehen, sind Farben, die ein Bild ausmachen. Nehmen wir uns dieses Bild einmal oder irgendein Bild. Dieses Bild wird gemalt aus drei Farben. Was sind? Rot, Blau, Gelb. Das sind die drei Farben, die in unendlichen Mischungsverhältnissen auftreten, um das ganze Farbspektrum, was es gibt, zu besetzen. So sind auch die Erscheinungsweisen zu verstehen. Unwissenheit, Leidenschaft und Tugend sind praktisch der Stoff, aus dem Zustände in dieser Welt bestehen. Krishna beschreibt in der Gita, dass jedes Lebewesen von diesen Erscheinungsweisen beherrscht wird und keines ausgenommen ist. Man sagt zum Beispiel, lass uns mal die Tierformen sehen. Man sagt, der Tiger ist in Leidenschaft. Und typisch verkörpert er die Erscheinungsweise der Leidenschaft in seinem Zustand, in seinem So-Sein. Die Kuh, nee, der Affe ist in Unwissenheit, bohrt sich immer in der Nase und furzt und turnt herum und so weiter. Die Kuh ist in der Erscheinungsweise der Tugend, sie gibt Milch, sie Mut und so weiter. Das heißt, der Tannenwald ist in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Brennnesseln und so sind in Leidenschaft und Fruchtbäume, die Kirschen, Orangen und so weiter geben, sind in Tugend. Es gibt Landstriche, die von diesen Erscheinungsweisen gebaut sind, wie zum Beispiel Gebirgsschluchten, sie sind in Leidenschaft, Wüsten sind mehr in Unwissenheit, schöne Gegenden also mit sanft rollenden Hügeln, saftigen Wiesen und glucksenden Bächlein sind in der Erscheinungsweise der Tugend. Und die Erscheinungsweisen der Tugend, der Leidenschaft und der Unwissenheit bauen also die Gesamtsumme der Erscheinungen in dieser Welt aus. Die Erscheinungsweisen der Unwissenheit, Leidenschaft und Tugend wirken jedoch auch auf unser Bewusstsein. Um das herauszufinden, braucht ihr euch nur einen bequemen Stuhl zu nehmen und euch auf eine Fußgängerzone zu platzieren und dann sehen, wie diese Erscheinungsweisen im Bewusstsein der Menschen als sozusagen Gunas oder Stränge oder Fäden wirken, genau wie Fäden, die auf eine Marionette wirken. Ihr könnt zum Beispiel, da kommt jetzt, setzen wir uns mal zusammen auf die Straße, wir könnten das mal machen. Ein Teil des Seminars ist, wir nehmen uns alle einen Stuhl hin und setzen uns in die Reihen, wie die Chorknaben und Chorladies, hin und gucken, wer da in Weimar vorbeiläuft. Und versuchen auf einem Block zu identifizieren, in was für Erscheinungsweisen die da gerade sind oder von was die gezogen sind. Ein absolut interessantes und völlig kostenloses Gesellschaftsspiel, was man da führen kann. Da wird jetzt der eine durchkommen mit seinen Plastiktüten. Da hat er seinen ganzen Besitz drin. Aus der einen, da ragt ein halb abgenagtes Hühnerbein hervor, was er sich aus einem Papierkorb vor McDonald's ergattern konnte. Aus der anderen Tüte eine Bierflasche und dann ein paar Rotkreuzwäsche, nicht Unterwäsche für den Winter, aus der anderen. Und er geht und hat nicht so viel im Kopf, außer die Wermutflasche, die er gestern Abend da reingeleert hat in den Kopf und redet, sein Wissen ist auf dem Bildzeitungsniveau angekommen. Ich weiß, es gibt hochintelligente Penner, das ist mir klar. Sogar in Heidelberg, stellt das mal vor, da gibt es einen Professor, der ist Penner geworden, aus Gesellschaftsprotest und kennt alle Schriften von Hesse bis Freud auswendig. Ich rede jetzt aber von dem klassischen Penner, der da längs strömt. Der ist in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Der wird da längs gezogen, weil der leidet ständig, kämpft mit seinen Artgenossen um Zigarettenkippen und führt ein unwissendes Dasein. Weiß nicht, wie man sich gesund ernährt, weiß nicht, wie man glücklich wird, ist einfach am Leiden. Und dann kommt der Junge plötzlich, rennt an uns vorbei, der junge Geschäftsmann, rennt mit dem Telefon da so an dem einen Ohr und der Uhr im einen Auge und ihm fällt der Präservativ aus der einen Tasche raus und er rennt und rennt und ja, Mensch, Mist, diese Amis, dieser Dollar, dass der nicht mehr sinkt, dann könnten wir doch tolle Geschäfte machen, brüllt er ins Telefon hinein und ist also völlig in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, hat unglaubliche Pläne wenn der Penner da nur so auf der Bank inzwischen sitzt und schnauft und sagt, ach ja, oh Jemine, und so weiter. Nicht? Ein bisschen später, also der war, da ist einfach, ich stelle euch Prototypen vor, das sind schon ein bisschen extrem gezeichnet, sagen wir mal, auf die weiße Fläche eurer Fantasie mit Kohle, schwarzer Kohle raufgebannt, sollen diese Prototypen euch beschäftigen. Und dann kann man sie leicht erkennen. Und dann kommt der Tugendhafte, sagen wir mal, der isst nur Müsli und geschnippelte Aprikosen da rein. Er hört sich klassische Musik an, bevorzugt mit Bach, weil er ein religiöser Komponist ist und er lebt wohltätig. Ist ein nicer Typ einfach. Der ist in der Erscheinungsweise der Tugend und so weiter, lebt vielleicht religiös und singt, kennt die beiden Melodien, auf denen man das Ave Maria singen kann und so weiter. Ein frommer Mensch sozusagen. Diese drei Menschentypen sind also von drei Erscheinungsweisen kontrolliert, also dominant kontrolliert. Es ist jedoch so, dass diese Erscheinungsweisen nicht immer nur so auftreten, sondern sie wechseln. Zum Beispiel Daya Sindhu ist jetzt in der Erscheinungsweise der Unwissenheit ganz kurz gefallen. Das heißt, Schlaf hat sein Bewusstsein überwältigt. Jetzt ist er wieder wach und glücklich und freundlich und so weiter. Versteht ihr, die Erscheinungsweisen wirken ständig und kämpfen um Vorherrschaft in einem Menschen. Es kann zum Beispiel so sein, dass der Mensch in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, und das ist meistens so, völlig in Unwissenheit fällt. Nicht? Am Ende des Tages, dann hat er genug geschuftet und dann ist er wie ein Scheundrescher und spült das Ganze mit Wein herunter und geht völlig in die Erscheinungsweise der Unwissenheit hinab. So, die Erscheinungsweisen sind also ständig am Wirken, könntet ihr sagen wir erstmal, die Erscheinungsweisen kennzeichnen Aggregatzustände des Daseins. Selbst in der Physik lassen sich die Erscheinungsweisen anhand der Bewegungen der physikalischen Wirklichkeit feststellen. Sie beeinflussen aber auch das Lebewesen. Ich glaube, so kann man es am ersten darstellen. Wenn ihr mehr Wissen euch aneignen möchtet über die drei Erscheinungsweisen, möchte ich euch auf ein hochinteressantes Kapitel in der Gita verweisen, nämlich das 14. Kapitel. Ich mache jetzt aber mal weiter. So, dies sind drei Erscheinungsweisen in der materiellen Welt. Und wer spirituelles Wissen erlangen möchte, ihm wird angeraten, dass er auf die transzendentale Ebene kommt, Vishuddha-Sattva heißt die, reine Tugend, wo es also keine Spur materiellen Einfluss mehr gibt und wo man dann Krishna von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Als ich damals Krishna-Bewusstsein anfing, faszinierte mich diese Aussage von Srila Prabhupada. Es ist möglich, Krishna von Angesicht zu sehen. Und er meinte damit nicht etwa eine Wahrnehmung, wie sie mit materiell bedeckten Sinnen gemacht wird, sondern er meinte damit eine spirituelle Wahrnehmung, diese Vaidusha Pradyaksha oder die Pradyaksha, von der Krishna auch in dem 9. Kapitel, 7. Kapitel spricht, wo es heißt, die Seele kann direkt wahrgenommen werden. Nicht? Durch spirituelles Leben ist es also möglich, auf die Ebene zu kommen, wo es möglich ist, präzise und direkt mit Krishna Gemeinschaft zu haben und die zu erkennen. Es ist also wichtig festzustellen, wenn wir vom Krishna-Bewusstsein sprechen, meinen wir damit einen Vorgang des Wissens. Nicht einfach nur Informationen, sondern ein Vorgang des Wissens, wie man sich Wissen aneignen kann. Oder zu Deutsch gesagt, oder im Kontext dieser Vorlesung gesagt, wie man auf die Ebene kommt, der Vishuddha-Sattva-Ebene, auf der sich Krishna offenbart. Diese Stufe des Wissens heißt übrigens auch Vasudev-Ebene. Wer ist denn Vasudev? Oder was ist denn Vasudev? Schon wieder. Vasudev ist ein Name von Krishna, Krishnas Vater. Krishna erscheint durch Krishnas Vater hindurch in dieser Welt. Es ist so, dass Vasudev ist vielleicht für euch interessant zu erfahren, wie Krishna erschienen ist, denn ihr wünscht euch vielleicht, dass in eurem Leben Krishna erscheint. Vasudev, der Vater, schreibt man mit kurzem A, meditierte in seinem geläuterten Bewusstsein über Krishna und plötzlich nahm er Krishna darin wahr und von seinem Bewusstsein ging der Krishna in das Bewusstsein seiner Frau an, die sich übrigens 20 Meter von ihm befand, und so erschien dann Krishna in Devaki und kam in die Welt in Mathura. Auf diese Weise erschien Krishna. So, man sagt, die Vasudev-Stufe des Bewusstseins ist die Stufe, wo genau wie damals Krishna im Geiste von seinem Vater erschien, Krishna in unserem Herzen erscheinen wird. Auf diese Stufe kommen wir durch den Vorgang des Krishna-Bewusstseins. Und ich möchte sehr gerne morgen und übermorgen diesen Vorgang innerhalb von 2 Vorlesungen erklären. Diese Vorlesungen werden extrem praktisch sein und wenn man sie gehört hat, wird man wissen, was zu tun ist und wie man auf diese Ebene kommen kann. Ich halte meine Vorlesung heute eigentlich erst für die Vorbereitung Vorlesung, für das, was morgen kommt und vielleicht übermorgen, wenn es übermorgen ist. Dann nur das warm dann. Also dann werde ich alles in eine Vorlesung tun. Und wem es dann nicht klar ist, der kann dann mich aufsuchen und dann sprechen wir im Zimmer weiter darüber. Weil es ist nicht möglich, alles ganz klar zu machen in einer Vorlesung. Hare Krishna, vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr mir geduldig zugehört habt. Sie weiß, es ist ganz und gar anders als der materialistische Pfad, Wissen zu erwerben. Da geht man in die Uni, paukt was rein und sammelt die Informationen dann wie Gefängnisinsassen, die man in einen Kerker sperrt. Krieg! Und wartet, bis das nächste Examen kommt und hofft, sie sind noch nicht geflohen, dass sie da rausgelassen werden und aufs Papier kommen, sodass man eine gute Note kriegt und so weiter. Der Charakter, das ist Wurschtpiepe egal. Manche Professoren sind die größten Schürzenjäger, die Schweinereien tun, dass man sich, das macht nichts, können sie ruhig machen. Ich hatte einen Lehrer, den nannten wir direkt in unserer Schule, das Schwein. Weil der, das war der Deutschlehrer, weil der solche Schweinereien mit den Jungen, scheinweise der Leidenschaft und Unwissenheit, muss man sagen, also dieser Lehrer, das ist ein Prozess, von dem man in dieser Kontrolle frei wird, sodass man tatsächlich dann eine Vaidusha Pradyaksha, eine spirituelle Erfahrung macht. Entschuldigt bitte, im privaten Kreise tue ich manchmal eine etwas derbe Formulierung wählen. Das liegt an meinem unglückseligen Hintergrund, den ich leider hatte, bevor ich zum spirituellen Leben kam. Salami. Zum Beispiel, das sagen wir den Christen auch. Wenn ihr spirituelles Wissen erwerben werdet, könnt ihr euch nicht mit Tätigkeiten beschäftigen, die sehr unwissend sind, wie das Essen von Fleisch. Es geht nicht. Man kann da nichts verwirklichen. Gott erscheint nicht auf dieser Bewusstseinsstufe. Fangt an, erstmal nicht zu töten. Das ist sehr wichtig. Dann könnt ihr christlich leben. Und dann könnt ihr besser fahren. Gut, ich möchte hier die Vorlesung beenden. Habt ihr irgendwelche Fragen zu dem bisher Gesagten? Ich sag schon, Prabhu. Ja. Ja. Ich möchte die Frage so beantworten. Wie kommt man in die verschiedenen Erscheinungsweisen hinein? In Unwissenheit zum Beispiel. Oder in Leidenschaft. Oder in Tugend. Es geschieht durch das Wort Sangha. Sangha heißt Gemeinschaft pflegen mit einer Sache. Nicht nur mit Menschen, sondern mit einer Sache. Zum Beispiel stellt euch vor, ein Mensch sitzt neben einer rassigen Schönheitskönigin im Flugzeug, die sich also laufend regelt und juchzt und schminkt und so weiter. Und plötzlich merkt er, wie sein Herz von der Erscheinungsweise der Leidenschaft, des Besitzergreifens und der Sinnlichkeit getan werden. Oder jemand hat Gemeinschaft mit mit Alkohol, nimmt Alkohol zu sich. Dann merkt er plötzlich, wie sein Bewusstsein einen bestimmten Schatten bekommt und er reduziert wird in seiner Wahrnehmung und bestimmte andere Dinge, die mit der Erscheinungsweise der Unwissenheit verbunden sind, in ihm auftreten. Es ist also so, dass dieser Professor, du sprachst von dem, der nur mit Trinkern verkehrt und jetzt nur trinkt, typisch die Symptome eines Menschen zeigt, der in der Erscheinungsweise der Unwissenheit ist. Und somit hat er kein richtiges Wissen. Übrigens, wir vom spirituellen Standpunkt können auch gar nicht das Wissen von das materielle Wissen wirklich als Wissen akzeptieren, denn ihm fehlt diesem materiellen Wissen ein ganz entscheidender Inhalt, nämlich der Inhalt über das Selbst und über Gott. Ohne das ist das Wissen noch wirklich sehr bruchstückhaft. Wie gestern sagten wir in der Vorlesung, dass unser westlicher Wissensbetrieb einen ganz entscheidenden Fehler gemacht hat oder einen ganz entscheidenden Punkt versäumt hat in der Analyse. Man beschäftigt sich sehr intensiv mit Strukturen aus Materie, Häusern, Diamanten vielleicht, Strukturen aus Materie, das klingt jetzt sehr abstrakt, aber das wird ja ganz konkret bei den Leuten. Autos, Uhren, die sich, Kleidungsstücke und so weiter. Und den Körper anderer Menschen und so weiter. Aber man hat sich nicht befasst mit dem Element, was diese Dinge erfährt. Das finde ich total, ist ein großer Fehler. Dem Bewusstsein nämlich. Und deswegen hat unsere Gesellschaft nicht viel Glück anzubieten, weil der erfahrene Seele und das ist überhaupt nicht richtig gesehen worden. Man geht davon aus, dass einfach indem interessante Strukturen aus Materie andere interessante Strukturen aus Materie begegnen, dass das gleichbedeutend ist mit Glück. Aber es ist nur eine Agitation im vegetativen Nervenkostüm. Das ist nicht Glück, die ist eine Qualität wert. Weiß unsere Zivilisation auch. Und deswegen gibt es jetzt viele Bemühungen in der Gesellschaft, sich mit spirituellem Wissen zu beschäftigen. Gerade in unserer heutigen Zeit gibt es viele Ansätze, die sich erfreulicherweise überall entdecken lassen. Es gibt schon 25% der Europäer, die glauben schon an Reinkarnation. Das ist absolut positiv, was da geschieht. Das wissen die auch. Also das ist Habt ihr sonst irgendeine Frage zu diesen Themen? Ja, Krishna. Ja. Wie wissen wir also, ob wir eine direkte spirituelle Erfahrung gemacht haben oder ob das, was wir sehen oder glauben zu sehen, nur die Eingaben unserer Fantasie sind? Ja? Nun, es gibt schon einen gewissen Maßstab dafür. Ich möchte zum Beispiel einen Maßstab geben für spirituellen Fortschritt, denn ich glaube, dir ist klar, spirituelle Erkenntnis kann man nur auf der Ebene von spirituellem Fortschritt machen. Prabhupada hatte das sehr, sehr schön ausgedrückt und sehr, sehr einfach. Du kannst feststellen, wie sehr du spirituell fortgeschritten bist, daran, inwiefern deine materiellen Wünsche nachlassen, nämlich die Auswirkung von Leidenschaft und Unwissenheit. Daran kannst du das messen. Wenn du also voll mit materiellen Wünschen noch bist, heißt es, dass die materiellen Erscheinungsweisen noch wirken auf dein Bewusstsein und dass deswegen du noch nicht auf, also noch nicht auf der Ebene von dem Vasudev oder Vishuddhasattva bist, wo du Gott von einem Gesicht oder überhaupt spirituelle Verwirklichung machen kannst. Manchmal kommt es allerdings vor, dass jemand durch die Barmherzigkeit Krishnas auch spirituelle Verwirklichung macht, obwohl er gänzlich unqualifiziert ist. Ich zum Beispiel hatte einmal während der Operation eine fast Toderfahrung oder aus, wie sagt man, out of body experience. Wie sagt man das in Deutsch? Ja, aber das sagt ja noch gar nichts. Out of body experience. Was? Eine außerkörperliche Erfahrung. Da wusste ich, dass ich Seele bin. Kriya Krishna. Das weiß ich jetzt immer noch. Ich fühle es manchmal nicht so. Aber ich weiß, also das vergisst man nicht, wenn du da so durch die Welt. Geh einmal durch eine Wand durch, kann ich nur sagen. Das ist eine unglaubliche Experience. Kannst du es dir vorstellen, Lara? Also als ich spreche davon, als ich operiert wurde und schwupp, war ich plötzlich in einem anderen Raum. Ich dachte, far out. Das bringt unglaublich Spaß. Also kann man auch gleich zurückgehen. Das ist also far out, wirklich. Das war jetzt... Ich meine, das allein ist noch nicht unbedingt eine spirituelle Erfahrung, nebenbei gesagt. Denn auch der mentale Körper kann durch Wände gehen. Aber Krishna gibt einem manchmal spirituelle Verwirklichung. Und dann, um dann zu sehen, wenn du kritisch bist wie du bist ein selbstkritischer Devotee anscheinend, dann fragst du einfach, befragst du die Schriften nochmal und die Erfahrungen anderer Devotees, um zu sehen, die auf dieser Stufe sind, um zu sehen, ob das nicht gerade eine Einbildung wieder war. Es stimmt schon, auf dem Spur, es wird behandelt bei uns in unserer Tradition, wenn man sich auf den mit dem Begriff Ekstase beschäftigt. Ekstase taucht auf der Stufe der Bhava, das ist eine relativ hohe Stufe, wo 8 Symptome der Ekstase auftreten. Innehalten, das Versagen der Stimme, bis hin zum Zittern und diese Dinge. Und es wird also jetzt, auf der Bhava-Stufe ist es so, dass diese körperlichen Symptome auftauchen, weil man eine so starke spirituelle Verwirklichung gemacht hat, die so eine intensive Qualität hat, dass es einfach für den physischen Körper zu strong ist. Der reagiert dann so ungewohnt. Nicht? So, es kann jetzt sein, dass manche Menschen Ekstase glauben zu verspüren, aber es ist eigentlich nur etwas, es rührt nicht her von einer transzendentalen Verwirklichung. Deswegen muss man sehen, was ist eine transzendentale Verwirklichung. Und Sie können dann selber überprüfen, anhand dieser Beschreibungen, die von selbstverwirklichten Seelen gegeben werden, die das schon erfahren haben, ob Ihre Erfahrung jetzt auch so einzuordnen ist. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur unterscheidet kategorisch jetzt zwischen falscher Ekstase oder eingebildeter Ekstase und wirklicher Ekstase, indem er ein Beispiel gibt. Das Beispiel ist zwischen richtigem Fieber und falschem Fieber. Du kannst zum Beispiel ein Fieber vortäuschen. Es empfiehlt sich, wenn man den Wehrdienst verweigern will. Man nimmt eine Zwiebel unter die Achselhöhle, hält sie da für einige Zeit. Ein altes Hausrezept von Wehrdienst verweigern. Und dann wird der Körper von einer Hitze erfüllt, einer starken Temperatur. Und es werden ähnliche Symptome auftreten, wie beim Fieber. Es ist aber überhaupt kein Fieber. Es ist was ganz anderes. Du brauchst nur die Zwiebel wegzudun und dann geht's dir blendend wieder. Also, nicht so. Sieht aber äußerlich auch so aus. So ist auch falsche Ekstase, so heißt es, von materiellen Beweggründen abhängig. Von der Zwiebel unter der Achsel, sozusagen. Hat nichts mit wirklicher transzendentaler Gottesverwirklichung zu tun, die auf der Stufe der Bhava, der einer sehr hohen Stufe des spirituellen Erlebens, gemacht wird. So, du solltest einfach herausfinden, ob es jetzt eine Zwiebel war, das heißt eine materielle Erfahrung, die dir geholfen hat zu deinen Empfindungen, nicht? Dann werden diese Empfindungen nicht transzendental sein, weil von Materie nicht Transzendenz vorkommen kann. Und das kann man ja, dazu hast du ja auch dein, du hast doch auch deinen spirituellen Meister, den du dann befragen könntest. Ja, keine Ahnung.
Und dann zu dieser Frage, stimmt es, oder kann man dazu sagen, dass wenn man den Zweifel hat, nur für eine Vision oder Erfahrung oder eine Masse, dass es dann eben keine richtige Vision
ist? Wenn da noch ein Zweifel da ist, ich möchte es nochmal sagen für die Küche da unten. Haribol. Solange noch ein Zweifel besteht, kann man dann sagen, dass eine materielle Erfahrung vorliegt und nicht eine spirituelle. Es gibt Beispiele von spirituellen Erfahrungen, wo diejenigen, die sie machen, nach einiger Zeit diese in Frage stellen und dann Devotees aufsuchen, die ihnen dann sagen, ob es richtig oder falsch ist. Also Devotees auf einer hohen Stufe. Es kann ja sein, dass du die spirituelle Erfahrung machst und danach kommst du in einen Zustand, wo du verwirrt bist und so weiter. Ich spreche jetzt von den Erfahrungen, die so aus Krishnas Barmherzigkeit gegeben werden, wo derjenige, der sie erfährt, noch nicht auf dieser Stufe der ist, wo er sie eigentlich machen könnte. Es ist nicht so, dass man nur spirituelle Erfahrungen macht, wenn man eine sehr hohe Stufe erreicht hat. Prabhupada zum Beispiel sagte seinen Devotees am Anfang, wenn ihr chantet, werdet ihr Ekstase verspüren. Und die Devotees ließen sich, das war 1966, als Prabhupada nach New York kam, auf diese Erfahrung ein. Die ersten Devotees waren Avantgardisten aus dem Bohemienquartieren New Yorks. Die waren, für die war es nur eins wichtig. Kann ich eine Erfahrung machen, ja oder nein? Prabhupada sagte, ja, setzt euch hin, chantet den Hare Krishna Mahamantra, ihr werdet eine Erfahrung machen. Und so, die machten Erfahrungen. Ich habe gerade ein Artikel geschrieben, in den Wogen des Kirtans, heißt er, wo von solchen Erfahrungen gesprochen werden. Nicht? Und Prabhupada ermutigte uns, die Gefühle zuzulassen, die entstehen würden, und auf ihnen aufzubauen und weiterzugehen. Das wird dann Wahrnehmung. Auch, also ganz, darum geht es mir, ganz unqualifizierte. Einmal hatte ein Devotee so eine große Aufschwellung von Gefühlen. Prabhupada sagte, das ist Ekstase. Sagte er. Er fragte den Prabhupada. So, wichtig nochmal. Ich möchte noch einmal zusammenfassen und dann Narayani bitten, uns eine Orientierung für den Tag zu geben. Wissen im spirituellen Sinne ist möglich zu erwerben durch einen Prozess, durch einen Vorgang, der das Leben mit einbezieht. Und dieser Vorgang zielt darauf hin, dass wir aus den niederen Erscheinungsweisen der materiellen Natur, Unwissenheit und Leidenschaft, höher gehen und auf die transzendentale Stufe der Existenz hineinkommen. Es gilt also, wenn man Wissen erwerben will oder spirituelle Erfahrung erwerben möchte, darum existenzielle Bedingungen für Wissen zu schaffen. Conditions. Ja. Gut. Ich danke euch sehr. Meine Vorlesung morgen wird nicht so theoretisch, das war ja Erkenntnistheorie so ein bisschen, sein wie die heutige, kommt deswegen in Scharen wieder. Wir wollen jetzt noch Narayani bitten, vielleicht kommst du hierher, Narayani, und sagst uns denn, was wir heute